Papst Pius XII. Hat nicht geschwiegen. So oder sinngemäß ähnlich titeln Frankfurter Allgemeine, Welt, Welt am Sonntag, Süddeutsche Zeitung und zahlreiche Journale in ihrer außerordentlich umfangreichen Berichterstattung zur Berliner Station der Vatikanausstellung Opus Justitiae Pax, Eugenio Pacelli, Papst Pius XII., 1876 bis 1958. Auch die jüdische Allgemeine stimmt ausdrücklich in diese Tonlage mit ein. Wie ist das zu erklären? Gilt nicht mehr, was Martin Walser im Februar 1963 verkündete, nämlich, Zitat, Geschichte sollte man von jetzt an füglich Hochhut überlassen. Hatte man nicht 45 Jahre in Papst Pius XII. Den schrecklichen, zum Holocaust schweigenden Pontifex Maximus gesehen und diesen Papst deswegen posthum an den Pranger gestellt? Hat nicht seit dem 20. Februar 1963 alle Welt in Pius XII. Einen Nazi-Kollaborateur gesehen, der aus Antisemitismus zum Holocaust geschwiegen hat? Der 20. Februar 1963, das ist der Tag, an dem am Berliner Theater am Kurfürstendamm vom Regisseur Erwin Piscator der Stellvertreter von Rolf Hochhut uraufgeführt worden ist. Der 20. Februar 1963, das ist der Tag, an dem fiktionales Theater, das mit den geschichtlichen Realitäten herzlich wenig zu tun hat, durch einen Propagandatrick in ein Zeitdokument verwandelt wurde, das angeblich eine unumstößliche historische Wahrheit enthält. Nach diesem Coup von Piscator hat offenbar auch Rolf Hochhut an seine Mission als Historiker geglaubt. Er glaubt daran bekanntlich bis zum heutigen Tag. Seit 1963 werden katholische Gegenstimmen überhört oder verächtlich gemacht. Und in den vier Jahrzehnten danach waren die Stimmen jener Historiker, die Fakten statt Mutmaßungen über Papst Pius XII. Verbreitet haben, in den Wind gesprochen. Noch im November 2008 wurde in Berlin ein Professor mit einem deutschen Lehrstuhl für neue Geschichte bei einem Vortrag im Martin-Gropius-Bau buchstäblich niedergeschrien, weil er es wagte, der seit Hochhut gewohnheitsmäßig verbreiteten Desinformationsthese vom antikommunistischen Stillhaltepakt zwischen Hitler und Papst Pius XII. Entschieden zu widersprechen. Die von ihm vorgetragenen Forschungsergebnisse wurden ignoriert oder als apologetisch verunglimpft. Warum nun diese erstaunliche Wende? Warum gilt Rolf Hochhut in den Medien erst jetzt als ein Mann von gestern? Warum hat die öffentliche Meinung ihn nicht schon lange als jenen Geschichtsfälscher gesehen, der er mit seinem Theaterstück der Stellvertreter von Anfang an war? Weshalb verbreitet seit dem 23. Januar 2009, das ist der Tag, an dem im neuen Flügel von Schloss Charlottenburg die Papstausstellung über Pius XII. Eröffnet worden ist, die übergroße Mehrheit der Journalisten nicht mehr die schwarze Legende vom Papst, der angesichts des Holocausts moralisch versagt haben soll? Warum legt das ZDF-Kulturmagazin Aspekte präzis zur Ausstellungseröffnung eine Reihe von lange bekannten Dokumenten vor, die die Proteste des Pacelli-Papstes gegen den Holocaust auch schriftlich belegen? Wieso schlagen sich in dieser Causa nur noch das Neue Deutschland und die Tageszeitung eindeutig auf die Seite Hochhuts? Weil alles seine Zeit hat? Weil sich Wahrheit irgendwann immer durchsetzt? Aus nationalsozialistischer Sicht galt Pacelli bereits vor der Wahl zum Papst als Scharfmacher und kompromissloser Gegner. Goebbels notierte am 11. März 1937, also noch vor der Enzyklika, mit brennender Sorge in seinem Tagebuch, Pacelli ganz gegen uns, Liberalist und Demokrat. Der Eintrag zum Konklave im März 1939 lautet, Pacelli zum Papst gewählt, ein politischer Papst und ein raffiniert und geschickt vorgehender Kampfpapst, also aufpassen. Opus Justitiae Pax übersetzt das Werk der Gerechtigkeit ist der Frieden. Diesen Wahlspruch wählte Eugenio Pacelli, als er am 13. Mai 1917 zum Bischof geweiht wurde. Er ist diesem anspruchsvollen Motto auch als Papst Pius XII. Gerecht geworden. Was für Menschen, die ihr Wissen über diesen Papst aus Rolf Hochhuths Drama Der Stellvertreter beziehen, wie eine Provokation klingt, ist im Lichte der historischen Forschung ein Faktum. Schon Mitte der 20er Jahre, also noch als apostolischer Nuntius in München und Berlin, hat Eugenio Pacelli die schreckliche Ideologie des Nationalsozialismus mit ihren antisemitischen und antichristlichen Wurzeln ebenso durchschaut wie den atheistischen Bolschewismus und beide totalitären Ideologien wiederholt scharf verurteilt. Doch um eine einzige Seele zu retten, müsse man den Mut aufbringen, sich sogar mit dem Teufel selbst an einen Tisch zu setzen. Das ist Pacellis Maxime gewesen. Allein deshalb hat er mit Mussolini, Lenin und Hitler verhandelt. Als Pius XII. Am 9. Oktober 1958 starb, hat ihn das sowjetische Moskau verteufelt. Bereits kurz nach Ende des Zweiten Weltkriegs initiierte die Kommunistische Partei der Sowjetunion eine wohl orchestrierte Kampagne gegen den Vatikan und namentlich gegen Pius XII. Die freie Welt jedoch hat ihn als großen Papst gepriesen. Gerade auch Juden erkannten sein segensreiches Wirken vorbehaltlos an. Israels Außenministerin Golda Meir pries ihn als wichtigen Freund des jüdischen Volkes. Golda Meir wiederholte damit den Dank, den vor ihr einige Jahre nach Kriegsende eine Abordnung von Juden, die die Shoah überlebt hatten, in einer Privataudienz Pius XII. Überbracht hatten. Sie wiederholte den Dank, den am 25. Mai 1955 die israelische Philharmonie auf besondere Weise abstattete, als jüdische Musiker für den Papst ein Beethoven-Konzert gaben und auf diese Weise ausdrücklich für seinen Einsatz zugunsten der verfolgten Juden während des Zweiten Weltkrieges danken wollten. Es ist kaum anzunehmen, dass dieser vielfältige jüdische Dank für das sogenannte Schweigen des Papstes erbracht worden ist. Denn Pius XII. Hat zum Holocaust nicht geschwiegen. Er hat auf vielfältige Weise gesprochen. Und in der Berliner Station der Papstausstellung war dieses Sprechen des Papstes an einem Beispiel, nämlich der weltberühmten Weihnachtsansprache von 1942, ja dann auch auf spektakuläre Weise nach über 6 Jahrzehnten wieder zu hören. Als im Februar 1963 der Theaterregisseur Erwin Piscator, Hochhuths Stellvertreter, an einem Theater am Berliner Kurfürstendamm mit dem fraglosen Talent eines altgedienten Propagandisten der kommunistischen Sache zu einem Welterfolg machte, suggerierte derselbe Piscator in seinem Vorwort zur im Rowohlt Verlag erschienenen Buchausgabe des Textes, dass in Hochhuths Drama ausschließlich die historische Wahrheit zur Sprache kommt. Nach der Ostberliner Premiere am Deutschen Theater schrieb der DDR-Kritiker Hans-Joachim Künast unter der Überschrift »Dokumente bestätigen, Hochhuth hat Recht« in der SED-Zeitung »Neues Deutschland«: »Was vom Autor Hochhuth angestrebt wird, ist die Auseinandersetzung mit dem politisch reaktionären Klerikalismus, mit der verhängnisvollen antibolschewistischen und antikommunistischen Konzeption.« Exakt das ist der Kern des Hochhut-Dramas. Deshalb wurde es auch im gesamten Roten Machtbereich regelmäßig an den Theatern aufgeführt. Ein solches Geschenk aus den Händen eines Westautoren wollte man sich im Ostblock nicht entgehen lassen. Was die Kommunisten am Stellvertreter begeisterte, bringt Künast auf den Punkt, wenn er in Hochhuths Stellvertreter einen Protest gegen die im Grunde unchristliche, antibolschewistische Haltung des Vatikans erkennt. In dieser Formulierung kommt unverhüllt zum Ausdruck, dass sich Kommunisten stets für die wahren Humanisten gehalten haben und ihre Ideologie für den einzigen Weg zum weltweiten Menschheitsglück überhaupt. Vor diesem Hintergrund ist Antikommunismus dann naturgemäß das Menschheitsverbrechen schlechthin und muss bis aufs Blut bekämpft werden. Genau das haben die Kommunisten an der Macht zu allen Zeiten getan. Kann es also verwunderlich sein, dass Hochhuths antikatholischer Stellvertreter vor allem bei all denjenigen Anklang fand, deren Herz wie auch immer geartet links schlägt? Im Februar 1963, also nur anderthalb Jahre nach dem Bau der Berliner Mauer, waren das in West-Berlin noch nicht so viele. Aber im Laufe der 60er Jahre fand die Idee des Kommunismus unter der revoltierenden Jugend der Stadt immer mehr Anhänger. Ein antikommunistischer Papst war in deren Augen bestenfalls ein Fossil. Der Zwillingsbruder der westlichen Vorliebe für die sogenannten kommunistischen Ideale ist oft genug ein überschwänglicher und gleichzeitig blinder Moralismus. Hochhuts Theatertrick, sich einen Papst auszudenken, der in einer Schicksalsstunde des jüdischen Volkes so viel übermenschlichen Einfluss hat, dass ein einziges Wort von ihm den Holocaust hätte zwangsläufig stoppen müssen, hat offenbar ungezählte, nach Gerechtigkeit lechzende Seelen in seinen Bann geschlagen. Papst Pius XII. War ein mutiger Papst, der viele Juden rettete. Mit diesem Satz fasst Gary L. Krupp, der Präsident der jüdischen Stiftung Pave the Way, im September 2008 das Ergebnis langjähriger historischer Forschungen seiner Stiftung zusammen. Krupp erklärte, dass er in der Meinung aufgewachsen sei, in Pius XII. Einen Kollaborateur der Nationalsozialisten und antisemitischen Papst zu sehen. Er sei schockiert gewesen, als er durch Dokumentationen und aus dem Mund von Überlebenden erfahren hatte, dass die Wirklichkeit eine völlig andere war. Zwar kommen Nachrichten wie diese immer noch nicht auf die Titelseiten, denn dort findet man gerade in diesen Tagen wieder mit Vorliebe Antipäpstliches, und Gary L. Krupp ist bislang auf kein deutsches Podium eingeladen worden. Aber immerhin. Das ZDF hat Herrn Krupp in seiner oben schon erwähnten Aspekte-Sendung mit seinem Satz vom mutigen Papst, der viele Juden gerettet hat, zu Wort kommen lassen, was ein weiteres Zeichen für den erstaunlichen medialen Paradigmenwechsel in der Causa Pius XII. Zu deuten ist und zu dem die Berliner Station der Ausstellung Opus Justitiae Pax glücklicherweise beitragen durfte. In der kommenden Woche ist die Ausstellung über Pius XII. Auch in München zu Gast. Sie wird vom 17. März bis zum 3. Mai im Karmeliterbau zu sehen sein. Ich wünsche ihr viele Besucher.